Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 14: Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters. Von Hanna Christiansen und Bernd Röhrle. Abschnitt 14.1: Häufigkeit. Weltweit liegt die Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter zwischen 12,8 und 11,5%. In deutschen Studien werden sogar Prävalenzraten von bis zu 41,9% erreicht. Dem Bundesgesundheitssurvey zufolge weisen 20% der Jugendlichen psychische Störungen auf. Hinsichtlich der Lebenszeitprävalenz treten psychische Störungen bei der Hälfte aller Fälle bereits vor dem 14. Lebensjahr auf und bei zwei Dritteln vor dem 25. Lebensjahr. Bei einem späteren Auftreten psychischer Störungen handelt es sich vornehmlich um komorbide Störungen und nicht um Erstmanifestationen psychischer Störungen. Insofern können psychische Erkrankungen insgesamt als Störungen des Kindes- und Jugendalters verstanden werden, für die es in der Regel keine ausreichenden präventiven und frühzeitigen therapeutischen Interventionen gibt. Noch immer werden viele Betroffene gar nicht oder zu spät behandelt, obwohl vor allem frühe Störungen besonders resistent sind und spätere Beeinträchtigungen vorhersagen. Angst- und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen in Klammern ADHS sowie Störungen des Sozialverhaltens gehören zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters und sind in der Regel mit einem hohen Leidensdruck und unbehandelt mit einem ungünstigen Verlauf verbunden. Depressive Störungen treten im Kindes- und Jugendalter ebenfalls häufig und zudem oft komorbid mit Angst und Störungen des Sozialverhaltens und ADHS auf. Aus diesem Grund werden diese vier Störungsbilder im Folgenden näher dargestellt. Abschnitt 14.2: Ausgewählte Störungsbilder. Teilabschnitt 14.2.1: Angststörungen. Unterabschnitt 14.2.1.1: Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf. Angststörungen sind für Eltern und Lehrer der betroffenen Kinder oftmals weniger belastend und störend als externalisierende Störungen, wie zum Beispiel ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens, und fallen dadurch seltener und später auf. Daher sprechen Schneider und in Albon, in Klammern Vergleiche 2010, von einer in Anführungszeichen stillen psychischen Störung, der mit einem hohen Leidensdruck und einer langfristig ungünstigen Prognose verbunden ist. Zudem sind Angststörungen mit einer Prävalenz von ca. 10% die häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Bei Angststörungen im Kindes- und frühen Jugendalter stellen Manifestationen von unrealistischer bzw. übermäßig ausgeprägter, nicht altersangemessener Angst die Hauptsymptomatik dar. Tabelle 14.1 im gedruckten Buch gibt einen Überblick über die spezifischen Symptome und weitere ICD-10-Kriterien der Angststörungen des Kindes- und Jugendalters. Komorbide depressive und Zwangssymptome, wie auch Elemente phobischer Angst, können vorhanden sein, vorausgesetzt sie sind eindeutig sekundär oder weniger ausgeprägt. Unbehandelt zeigen Angststörungen eine hohe Stabilität bis ins Erwachsenenalter hinein. In verschiedenen Längsschnittstudien konnte nachgewiesen werden, dass eine Angststörung im Kindesalter das Risiko für das gesamte Spektrum psychischer Störungen im Erwachsenenalter deutlich erhöht. Unterabschnitt 14.2.1.2: Diagnostik und Interventionen. Im Verlauf der Entwicklung zeigen alle Kinder entwicklungstypische Ängste. Bei der Diagnostik und Differentialdiagnostik kindlicher Angststörungen ist darauf zu achten, dass die Angst nicht altersgemäß und übermäßig ist und den Alltag des Kindes beeinträchtigt. Da Kinder nicht in allen Lebensbereichen Ängste zeigen und die Angaben von Eltern und Kindern oftmals voneinander abweichen, ist eine Diagnostik in verschiedenen Lebensbereichen und mit verschiedenen Informationsquellen, zum Beispiel Fragebögen von Eltern, Erziehern/Lehrern und Kindern und verschiedenen diagnostischen Methoden, zum Beispiel klinische Interviews, Fragebögen, Verhaltensexperimente, notwendig. Hierzu eignen sich zum Beispiel das diagnostische Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter, in Klammern Kinderdips, ein separat mit den Eltern und dem Kind geführtes strukturiertes Interview, der Angstfragebogen für Schüler oder das Führen eines Angsttagebuchs. Problematisch ist, dass für die jüngeren Altersgruppen kaum standardisierte Verfahren zur Verfügung stehen. Programme zur Prävention und Intervention von Angststörungen setzen in der Regel sowohl bei den Kindern als auch ihren erwachsenen Bezugspersonen an. Evidenzbasierte Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT haben sich in zahlreichen Studien als wirksame Interventionen von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter erwiesen. Meta-analytische Ergebnisse zeigen, dass mit der KVT große und langfristige Effekte erzielt werden können, in Klammern in Albon und Schneider 2007, und sich kein Unterschied hinsichtlich Einzel- oder Gruppeninterventionen und auch nicht hinsichtlich kind- oder familienzentrierten Interventionen ergibt. Die bestehenden KVT-Programme zur Behandlung kindlicher Angststörungen sind in der Regel komplexe Programme, die im Rahmen einer ambulanten Kurzzeittherapie durchgeführt werden, in Klammern 20 bis 25 Sitzungen, und begleitende Elterngespräche mit enthalten können. In der Regel kommen folgende Module bei der Behandlung zum Einsatz: Psychoedukation zu Angststörungen für Kinder und Eltern, kognitive Techniken, in Klammern zum Beispiel Identifikation von Angstgedanken und realistischen / unrealistischen Erwartungen, Entwicklung alternativer, hilfreicher Gedanken, Erstellen einer Angsthierarchie und Reizkonfrontation mit angstauslösenden Reizen, in Klammern zum Beispiel bei Hundephobie, Konfrontation mit Hunden, operante Techniken, in Klammern zum Beispiel Punkte und Response-Coast-Pläne, soziale Kompetenztrainings mit Rollenspielen, in denen soziale Fertigkeiten eingeübt werden können, Entspannungstechniken wie progressive Muskelrelaxation und Hausaufgaben, um Erlerntes im Alltag zu üben und anzuwenden, Risikofaktoren, die zur Entstehung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs: Risikofaktoren für Angststörungen. Spezifisch für Angststörungen sind die folgenden Faktoren zu nennen: dispositionelle Tendenzen, in Klammern scheues bis zurückhaltendes Temperament, Irritabilität, unruhiges Kind, geringe Habituierbarkeit. Negative Modelle, in Klammern überfürsorgliche Eltern, Gefahrenüberschätzung, Verstärkung ängstlichen Verhaltens im Rahmen ungünstigen Erziehungsverhaltens. Ängstlich vermeidendes Bindungsverhalten. Traumatische oder stressvolle Ereignisse, in Klammern Scheidung, Tod eines Familienmitglieds, häufige Schulwechsel. Exkursende. Teilabschnitt 14.2.2. Depression. Unterabschnitt 14.2.2.1. Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf. Die diagnostischen Kriterien für eine depressive Episode stimmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitgehend überein, wenngleich depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen stark altersabhängig sind. Während Kleinkinder eher somatische Symptome, in Klammern Appetit, Schlaf, Entwicklungsstörungen oder Bauchschmerzen, Angstsymptome und Verhaltensprobleme zeigen und zusätzlich passiv und desinteressiert wirken, berichten Kinder im Schulalter eher über Traurigkeit und Versagensängste und ziehen sich zurück. Häufig kommen noch Schlafstörungen, mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen, vermindertes Interesse an motorischen Aktivitäten und erhöhte Irritierbarkeit / emotionale Instabilität hinzu. Kognitive Komponenten treten frühestens ab dem mittleren Kindesalter auf. Die Symptome jugendlicher Betroffener sind vergleichbar mit denen von Erwachsenen. Sie leiden unter Leistungsproblemen, Antriebs- und Interessenlosigkeit, Zukunftsängsten sowie geringem Selbstwert, neigen aber eher zu Gereiztheit als erwachsene depressive Patienten. Die Inzidenz depressiver Störungen liegt für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bei 1-2%, steigt aber mit der Adoleszenz deutlich an und liegt für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 8-10%, mit einem Wiederholungsrisiko nach einer ersten depressiven Episode erneut zu erkranken von 40%. Im Kindesalter sind Mädchen und Jungen noch etwa gleich häufig betroffen, ab der Adoleszenz sind die Mädchen dann allerdings etwa doppelt so häufig betroffen. Die höchsten Suizidraten bei Jugendlichen liegen im Alter zwischen 18 bis 24 Jahren, wobei sich Suizide auch schon bei 6-Jährigen zeigen. Laut Statistischem Bundesamt in Klammern 2009 machten Kinder und Jugendliche, in Klammern bis einschließlich 25. Lebensjahr, in Deutschland mit 582 Suiziden einen Anteil von 6,2% aller Suizide im Jahr 2007 aus. Generell erhöhte eine depressive Störung im Kindes- und Jugendalter das Risiko, im Erwachsenenalter erneut depressiv zu erkranken. Bestehen kognitive Beeinträchtigungen sowie niedriger Selbstwert auch nach erfolgter Therapie weiter, liegt das Rückfallrisiko nach 2 und 5 Jahren bei 40-70%. Bis zu 70% der Kinder und Jugendlichen mit dysthymen Symptomen entwickeln im Verlauf das Vollbild einer Depression und auch die Entwicklung einer bipolar-affektiven Störung ist für diese Kinder zwischen 20-40% erhöht. In der Regel treten depressive Störungen des Kindes- und Jugendalters nicht isoliert auf, sondern sind in 50-75% der Fälle komorbid, hauptsächlich mit Angststörungen, vor allem Trennungsangst, Störungen des Sozialverhaltens und im Jugendalter mit Substanzabusus. Unterabschnitt 14.2.2.2 Diagnostik und Intervention. Wie bei den Angststörungen erfolgt die Diagnostik multimodal und methodal. Aufgrund der hohen Komorbiditätsraten ist eine sorgfältige Differentialdiagnostik notwendig. Bei der Diagnosestellung sind die entwicklungsspezifischen Ausprägungen der Depression zu berücksichtigen. Leider stehen für das junge Kindesalter nur sehr wenige standardisierte Verfahren zur Verfügung. Es ist eine ausführliche Entwicklungs- und Störungsanamnese mit Eltern und Kind zu erheben, wobei klinische Interviews zum Einsatz kommen sollten, wie zum Beispiel das Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime, in Klammern KSADSPL, welches aktuell und auf die Lebenszeit bezogen psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters erfasst. Störungsspezifische Diagnostik, in Klammern zum Beispiel mit Fragebögen, sollte mehrere Informationsquellen umfassen, in Klammern Kind, Eltern, Lehrer, Erzieher. Eine Intelligenzdiagnostik kann notwendig sein, um depressive Symptome aufgrund von Unter- oder Überforderung einschätzen zu können. Ab dem 16. Lebensjahr können in der Regel auch die diagnostischen Verfahren für erwachsene Patienten angewandt werden. Zur Diagnostik eignen sich neben dem Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime auch noch folgende Verfahren. Das psychopathologische Befundsystem für Kinder und Jugendliche, in Klammern CASCAP-D, dient der Erfassung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Das Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche, in Klammern DIKJ, und der Depressionstest für Kinder, in Klammern DTK, sind Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung depressiver Symptome. Das Diagnostiksystem für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM römisch 4 für Kinder und Jugendliche, Gedankenstrich 2, in Klammern DISIPS, enthält Diagnosechecklisten sowie Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Die bestehenden evaluierten Einzel- und Gruppentherapieprogramme zur Behandlung depressiver Störungen im Kindes- und Jugendalter basieren auf Psychoedukation und Elementen kognitiver Verhaltenstherapie, in Klammern KVT, wie Problemlösetraining, Selbstinstruktion, kognitives Umstrukturieren, Aktivitätsaufbau, Kommunikation, Verstärkerplänen und Hausaufgaben. Verhaltensorientierte Techniken sind bei jungen Kindern eher geeignet als kognitive. Bei jüngeren Kindern bewährt sich zudem der Einbezug der Eltern, insbesondere wenn diese selbst psychisch erkrankt sind. Anders als bei den Angststörungen ist die Studienlage dazu allerdings unzureichend. Zur Prävention von Depressionen wurden sowohl universelle als auch selektive und indizierte Programme entwickelt. Die deutschen Programme Lust an realistischer Sicht und Leichtigkeit im sozialen Alltag, Lars und Lisa, und GO, Gesundheit und Optimismus, sind universelle kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme und für den Einsatz in Schulklassen konzipiert. In ihnen werden Störungswissen, das Erkennen automatischer Gedanken und soziale Kompetenzen trainiert. Langfristig konnten diese Programme bislang keine signifikanten Effekte nachweisen, wohingegen sowohl selektive als auch indizierte Programme gute kurz- und langfristige Effekte erzielen konnten. Das selektive Programm Hoffnung, Sinn und Kontinuität ist zum Beispiel kognitiv-verhaltenstherapeutisch konzipiert und richtet sich an Kinder depressiver Eltern. Das indizierte Programm Coping with Stress Course richtet sich an Kinder und Jugendliche, die einem erhöhten Risiko für die Entwicklung depressiver Störungen ausgesetzt sind. Die Teilnehmer werden angeleitet, depressive Stimmungen, häusliche Konflikte und Konflikte mit Gleichaltrigen sowie negative Muster zu kontrollieren. Risikofaktoren, die zur Entstehung von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert, Klammern, siehe Exkurs. Exkurs: Risikofaktoren für depressive Störungen. Spezifische Risikofaktoren für Depressionen im Kindes- und Jugendalter sind biologische Indikatoren, in Klammern familiäre Häufungen, elterliche Depressionen, personengebundene Faktoren, in Klammern weibliches Geschlecht, fehlende Bewältigungsfertigkeiten, unzureichende Problemlösestrategien, negativistische Kognitionen, chronische Erkrankungen. Umweltfaktoren, in Klammern sozioökonomische Benachteiligung, frühe Verlusterlebnisse, psychische Störungen der Eltern und geringes Wissen darüber, Missbrauch, Vernachlässigung, häufige Schulwechsel. Exkursende. Teilabschnitt 14.2.3 Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung ADHS. Unterabschnitt 14.2.3.1 Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen in Klammern ADHS stellen eines der häufigsten Probleme im Kindes- und Jugendalter dar, aufgrund derer Eltern und ihre betroffenen Kinder ärztliche und psychologische Hilfe suchen und in Anspruch nehmen. Die beiden großen internationalen Diagnosesysteme, das DSM römisch 4 und die ICD-10, nennen übereinstimmend drei Kernsymptome, die für das Störungsbild charakteristisch sind. Hyperaktivität, in Klammern zum Beispiel zappelig, herumrennen, immer auf Achse. Impulsivität, in Klammern zum Beispiel nicht warten können, stören, andere unterbrechen und Unaufmerksamkeit, in Klammern zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler, nicht zuhören, schlechte Organisation, Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit. Diese Symptome müssen mindestens ein halbes Jahr bestehen, vor dem Alter von 7, in Klammern DSM römisch 4 bzw. 6, in Klammern ICD-10, Jahren und situationsübergreifend auftreten, wobei sie in verschiedenen Lebensbereichen, in Klammern Familie, Kindergarten, Schule, unterschiedlich ausgeprägt sein können, in jedem Fall aber zu einer Fehlanpassung des Kindes führen müssen. Das DSM römisch 4 unterscheidet zudem drei verschiedene Subtypen von Hyperaktivität. Den kombinierten Typ, der sowohl unaufmerksam als auch hyperaktiv-impulsiv ist, in Klammern ADHS-C, den vorwiegend unaufmerksamen Typ, in Klammern ADHS-U, und den vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ, in Klammern ADHS-HI. Das ICD-10 hingegen grenzt von der einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, in Klammern F90.0, die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens, in Klammern F90.1, ab und berücksichtigt damit die am häufigsten komorbid auftretende Störungskategorie bei ADHS, in Klammern siehe Tabelle 14.2 im gedruckten Buch. Ein systematisches Review zur weltweiten Prävalenz von ADHS ergibt zusammengefasst über verschiedene Studien eine Prävalenz von 5,29% für ADHS. Für die Studie wurden die Datenbanken Medline und PsychInfo der Jahre 1978 bis 2005 nach relevanten epidemiologischen Studien zu ADHS durchsucht. In die Meta-Analyse gingen schließlich 102 Studien ein, die weltweit 171.756 Versuchspersonen umfassten. Es zeigte sich, dass Unterschiede in den Prävalenzschätzungen vor allem durch die verwendeten diagnostischen Kriterien, die Informationsquellen und die geforderten klinischen Beeinträchtigungen zustande kamen. Bei ähnlicher Studienkonzeption ergeben sich jedoch weitgehend Übereinstimmungen hinsichtlich der Prävalenzschätzungen. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen, wobei das Verhältnis etwa bei 3:1 liegt. Lange Zeit galt ADHS ausschließlich als psychische Störung des Kindes- und Jugendalters. Persistenzraten, die im Bereich von 20 bis über 80% liegen, zeigen jedoch, dass die Störung bei einer Vielzahl der Betroffenen bis in das Erwachsenenalter hinein besteht, mit Prävalenzschätzungen ebenfalls zwischen 4 bis 5%. Unbehandelt zeigen Patienten mit ADHS oftmals einen ungünstigen Verlauf mit schulischen, sozialen und beruflichen Beeinträchtigungen sowie intrapersonellen, in Klammern geringes Selbstbewusstsein, und interpersonellen Problemen, in Klammern Konflikte mit Eltern, Lehrern, Peers, Vorgesetzten etc. und einer Vielzahl komorbider Störungen wie zum Beispiel Depression, Störungen des Sozialverhaltens, Substanzmissbrauch, Delinquenz. Unterabschnitt 14.2.3.2 Diagnostik und Interventionen. Für die Diagnose ADHS müssen die genannten Auffälligkeiten vor dem 6. Lebensjahr in mehreren Situationen und Lebensbereichen auftreten, sodass auch hier eine multimodale und methodale Diagnostik erfolgt. Die Symptome müssen bezüglich des Entwicklungsstandes des Kindes auffällig sein. Präventionsprogramme, die frühzeitig ansetzen, sind rar, wenngleich sich aktuelle Forschungsbemühungen verstärkt der Früherkennung und Prävention von ADHS widmen. Zur Diagnostik der ADHS werden klinische Interviews angewandt, wie das KSADS-PL. Fragebogenverfahren zur Selbst- und Fremdbeurteilung, in Klammern zum Beispiel Connors Fragebögen für Eltern, Lehrer und Schüler, erfassen computerbasiert Aufmerksamkeit und Impulsivität. Der Quantified Behavior Test erfasst zusätzlich zum CPT die Bewegung mithilfe einer Infrarotkamera und kann so die Kernsymptome objektiv messen. Bei stark ausgeprägter situationsübergreifender Symptomatik mit krisenhafter Zuspitzung ist die Indikation für eine primäre Pharmakotherapie, in der Regel mit Methylphenidat in Klammern MPH, gegeben. Diese wird häufig mit verhaltenstherapeutischen Interventionen kombiniert. Bei weniger stark ausgeprägter Symptomatik ist die primäre Indikation für Verhaltenstherapie gegeben, in Klammern kindzentriertes Training der Selbstregulationsfähigkeiten, beziehungsorientierte Förderung der Eltern-Kind-Interaktionen zur Unterbrechung dysfunktionaler Muster, Lehrertrainings, die gegebenenfalls mit einer Pharmakotherapie kombiniert werden kann. Ein solches Vorgehen wird durch die Langzeitergebnisse der Multimodal Treatment Study of Children with ADHD gestützt. In dieser Studie wurden die Effekte medikamentöser Therapie, von Verhaltenstherapie und Community Care, in Klammern herkömmlicher Gesundheitsversorgung, über 36 Monate hinweg verglichen. Nach anfänglicher Überlegenheit der medikamentösen Therapie und der Community Care zeigten sich im 36-Monats-Follow-up dann keine Unterschiede mehr hinsichtlich der Effektivität der Interventionen. Meta-analytisch lassen sich für verhaltenstherapeutische Interventionen und auch Neurofeedback gute Behandlungseffekte bei ADHS nachweisen. Risikofaktoren, die zur Entstehung von ADHS beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs: Risikofaktoren für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Als spezifische Risikofaktoren für ADHS im Kindes- und Jugendalter sind zu nennen: genetische Disposition, in Klammern Neurotransmitterstoffwechsel, vor allem Dopamin, Serotonin, wobei die Untersuchung von Störungsclustern relevant ist, da es Hinweise gibt, dass sich die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens sowohl quantitativ wie auch qualitativ genotypisch von der einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung unterscheidet. Störungen der Selbstregulation und neuropsychologische Dysfunktionen, in Klammern Arbeitsgedächtnis, Regulation von Affekt, Motivation, Aufmerksamkeit, Automation von Sprache, Entwicklung von Handlungssequenzen. Umwelteinflüsse: pränatal vor allem Alkohol- und Tabakkonsum in der Schwangerschaft, postnatal vor allem familiäre Dysfunktion, niedriger sozioökonomischer Status. Ungünstige soziale Interaktionen, die zur Aufrechterhaltung der Symptomatik und Entstehung komorbider Störungen beitragen, in Klammern zum Beispiel hohe elterliche Expressed Emotion, das heißt insbesondere erhöhte elterliche Feindseligkeit und Kritik gegenüber dem Kind bei reduzierter Positivität und Wärme, emotionales Überengagement, das auch zum Konstrukt der Expressed Emotion gehört, ist bei Eltern von ADHS-Kindern eher selten anzutreffen. Exkursende. Teilabschnitt 14.2.4: Störungen des Sozialverhaltens. Unterabschnitt 14.2.4.1: Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf. Störungen des Sozialverhaltens zeichnen sich durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren, in Klammern zum Beispiel Einschüchtern, Schlägereien, Tierquälerei, Zerstörung von Eigentum, in Klammern zum Beispiel Brandstiftung, Betrug oder Diebstahl und schwere Regelverstöße, in Klammern zum Beispiel vor dem 13. Lebensjahr, Schule schwänzen, weglaufen, auch über Nacht aus. Sie zählen wie Angststörungen und ADHS zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Aufgrund oftmals unzureichender Therapiemotivation von Eltern und Kindern ist die Behandlungsprognose relativ schlecht. Je nach Alter des Störungsbeginns lässt sich die Störung des Sozialverhaltens mit Beginn in der Kindheit, in Klammern vor dem 10. Lebensjahr, oder Adoleszenz, in Klammern nach dem 10. Lebensjahr, diagnostizieren. Die Störung mit Beginn in der Kindheit zeichnet sich durch einen stabilen Verlauf und hohe Komorbiditäten, in Klammern vor allem ADHS, Depression, Substanzmissbrauch, aus. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Störungen des Sozialverhaltens mit Beginn in der Adoleszenz bilden sich meist mit dem Heranwachsen zurück. Die Prävalenz für Störungen des Sozialverhaltens schwankt zwischen 6 und 18%, wobei Jungen deutlich häufiger betroffen sind, in Klammern 6 bis 16%, als Mädchen, in Klammern 2 bis 9%. Störungen des Sozialverhaltens sind zeitstabil und häufig progredient im Verlauf bis hin zu delinquentem oder gewalttätigem Verhalten, in Klammern siehe Tabelle 14.3 im gedruckten Buch. Unterabschnitt 14.2.4.2: Diagnostik und Interventionen. Diagnostisch ist eine umfassende Exploration von Eltern und Kind und Jugendlichen notwendig, wobei soziale Beziehungen und Aktivitäten erfasst werden und eine ausführliche Verhaltensanalyse erfolgt. Hierzu eignen sich das Screening psychischer Störungen im Jugendalter, in Klammern SPSJ, Kurzfragebogen zur Erfassung psychischer Störungen durch Bezugspersonen für Kinder zwischen 11 und 16 Jahren, ebenso wie der Erfassungsfragebogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen. Differentialdiagnostisch sind Anpassungsstörungen, emotionale Störungen mit Geschwisterrivalität und die antisoziale Persönlichkeitsstörung abzugrenzen. Aufgrund der Vielzahl der Risikofaktoren sind isolierte präventive oder korrektive Maßnahmen im Bereich externalisierender Verhaltensstörungen eher selten, sodass sich auch hier ein multimodales und methodales Vorgehen empfiehlt, das heißt auf Kontext, in Klammern Umweltfaktoren, und Personenebene, in Klammern Kind, Eltern, Lehrer. Am besten sind verhaltenstherapeutische Interventionen evaluiert. Auf Eltern- und Lehrerebene steht die Förderung adäquaten Erziehungsverhaltens im Vordergrund, wobei Verstärkerpläne, Tokenökonomien und angemessene Aufforderungen und Grenzsetzungen zentrale Elemente sind. Kindertrainings fokussieren den Aufbau sozialer Kompetenzen, adäquater Problemlösefertigkeiten und die Reduktion kognitiver Verzerrungen bei der Informationsverarbeitung und können sowohl als Einzel- oder Gruppentrainings durchgeführt werden. Bei jüngeren Kindern können reine Elterntrainings ausreichend sein. Gelingt es, das Erziehungsverhalten der Eltern gegenüber dem Kind positiv zu verändern, ist von langfristigen und positiven Effekten auszugehen. Risikofaktoren, die zur Entstehung von Störungen des Sozialverhaltens beitragen können, werden im Folgenden kurz skizziert, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs: Risikofaktoren für Störungen des Sozialverhaltens. Kontextuelle Risiken: Armut, Kriminalität, fehlende professionelle Unterstützung durch psychosoziale Dienste, soziale Isolation, geringe Nachbarschaftskohäsion, Crowding, Kulturzugehörigkeit, deviante Peergroup. Familiäre Risikofaktoren: Stress, marginaler Beschäftigungsstatus oder Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankung der Eltern, rechtliche Probleme, Schulschwierigkeiten, riskante Eltern-Kind-Beziehungen, in Klammern Gewalt, Zwang, strenge Bestrafungen bis hin zu Missbrauch, inkonsistente Beziehungsstile, marginale Bindungen, wenig Unterstützung für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Kindes. Individuelle Faktoren: Schwieriges Temperament im ersten Lebensjahr, geringe Hemmung, Furchtlosigkeit, erhöhter Testosteronspiegel, mangelnde emotionale Regulationsfähigkeit, schwieriges Temperament, geringer IQ, Schulschwierigkeiten, mangelndes Einfühlungsvermögen, mangelnde soziale Kompetenzen und Werthaltungen, geringe moralische Entwicklung, verzerrte sozialkognitive Informationsverarbeitung. Exkurs Ende. Abschnitt 14.3: Schlussfolgerungen und Ausblick. Wie beschrieben, sind in der Therapie von Kindern und Jugendlichen Entwicklungsprozesse zu berücksichtigen, die für die Störungsausprägung und den Verlauf von großer Bedeutung sind. So tritt eine Vielzahl potenziell pathologischer Symptome im Verlauf einer normalen kindlichen Entwicklung auf, wie zum Beispiel Fremdeln, motorische Unruhe und Trotzverhalten. Erst das dauerhafte Fortbestehen über das entsprechende Entwicklungsalter hinaus macht diese Verhaltensweisen zu Problemverhalten. Hinzu kommen im Verlauf der Entwicklung normative Entwicklungsübergänge, in Klammern Beginn Kindertagesstätte, Kindergarten, Einschulung, Übergang auf weiterführende Schulen, Pubertät und Ablösung von den Eltern, die begünstigend auf die Entwicklung psychischer Störungen wirken können. Häufig weisen Kinder zudem weitere Entwicklungsstörungen auf, wie zum Beispiel Lese-Rechtschreib- und Schrägstrich- oder Rechenschwäche oder motorische Entwicklungsverzögerungen, die zusätzlich auf die psychische Symptomatik wirken. Beispielsweise sind Kinder mit ADHS nicht nur durch Unaufmerksamkeit im Unterricht beeinträchtigt, sondern unter Umständen zusätzlich durch eine vorliegende Lese-Rechtschreibschwäche. Daher ist die Berücksichtigung des Kontextes bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen zentral. So nützen verhaltenstherapeutische Interventionen wenig, wenn die Eltern nicht auch bereit sind, diese im Alltag umzusetzen, wie zum Beispiel Punktepläne für den Aufbau erwünschten Verhaltens und Tokenökonomien zum Abbau von Problemverhalten. Auch empfiehlt es sich in der Regel, Lehrer und Erzieher in die Behandlung der Kinder und Jugendlichen einzubeziehen, da Symptomverhalten insbesondere auch in diesen Lebensbereichen zu Problemen führt. Die zeitliche Perspektive ist bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen von großer zusätzlicher Bedeutung. So kann sich innerhalb einer Zeitspanne von zum Beispiel 3 Monaten die Symptomatik stark verändern, und zwar sowohl positiv als auch negativ. Das bedeutet zugleich, dass niedrigschwellige und kurzfristig zugängliche Behandlungsmöglichkeiten gegeben sein müssen, wobei zur Förderung einer Normalisierung der Entwicklung auch die äußeren Lebensbedingungen nicht massiv verändert werden und Interventionen somit nach Möglichkeit kurzfristig angelegt sein sollten. Da psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter zudem langfristig das Risiko psychischer Störungen im Erwachsenenalter erhöhen, sind schnelle und wirksame Interventionen auch präventiv von hoher Bedeutung. Um sicherzustellen, dass Therapieerfolge anhalten und es nicht im Verlauf der Entwicklung zu erneuten Problemverhalten kommt, müssen längerfristige Katamnesen in die Behandlung eingeplant werden.